Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 9, die Staffel mit Gästen, Episode 6. Simon Obrist, was denkt ein Beizer über die Kirche?
In dieser 9. Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben im Thema Gemeindebau. Heute reden wir mit Simon Obrist. Er ist Gastronom und Diakon und er hat unter anderem die Street Church und die Kaffeebar zum Hinteren Hecht mitgegründet. Simon, mega schön, dass du heute da bist. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung. Ja, ich bin jetzt hier gerade mitten in der Altstadt von Winterthur. Das ist da, wo eben die besagte Kaffeebar zum Hinteren Hecht daheim ist. Genau das Projekt, das sind wir im 6. Jahr. Das ist verflixt, der 7. kommt noch. Genau. Ich bin da selber auch ein bisschen Gast in Winterthur, weil wohnen bin ich, tue ich nämlich zu Zürich. Und das schon einige Jahre. Und man würde es nicht denken von meinem Dialekt her, sagen mir die Leute immer, aber aufgewachsen bin ich eigentlich, also nicht eigentlich, sondern bin ich im schönen Kanton Basel-Land in der Muttenser Kurve. Bin dort prägt worden, auch als Fußballfan, Fußballsport sowieso, ist auch noch so eine wichtige rote Linie, so ein Faden in meinem Leben. Aber wie gesagt, wohne ich jetzt schon seit länger in Zürich und habe Familie, 4 Kinder im Alter zwischen 9 und 15.
Da läuft etwas.
Genau. Wird nie nicht langweilig.
Ja, du hast ja in deinem Leben, also ja, schon verschiedene Sachen erlebt und auch geprägt. Du bist nicht nur geprägt worden, sondern hast auch Projekte gestartet und eins von dem ist der Hecht, die Kaffeebar zu Winterthur. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ist es zu dem gekommen und was ist das genau?
Ja, irgendwie zieht es mich halt immer ein bisschen an die Orte an, wo es Sachen noch nicht gibt, wo ich ein Potenzial erkenne, was man könnte machen. Und Gastronomie ist schon immer etwas gewesen, was mich interessiert hat. Allerdings habe ich nie professionelle Erfahrung gemacht oder auch in meinem Jugendalter, sind ja viele Gündige, die in einer Bar gearbeitet, das habe ich alles nicht gemacht. Aber irgendwo habe ich immer gefunden, hey, das Gastgeber sein, das hat so einen Reiz auf mich ausgeübt. Und zwar nicht nur einfach, weil ich auch kulinarisch interessiert bin, das kommt sicher dazu, aber weil ich einfach Kombination so lässig finde, am öffentlichen Ort Gäste zu begegnen, Menschen zu begegnen, wo ich noch nicht kenne, andere wiederum immer wieder zu sehen, zu Stammgästen zu werden. Ich glaube, so der ganze Vibe, wo das so ein bisschen auf sich hat, so in der Gastronomie, ich glaube, das hat mich lang schon, bevor ich das eigentlich richtig gecheckt habe, hat mich das geprägt. Ich glaube, an allen Orten, die ich schon vorher geschafft habe, würden die Leute sagen, ich bin eigentlich schon immer als Gastgeber auftreten. So ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich da eine Stelle angefangen, 2018, der reformierten Kirche zu Winterthur. Da in Winterthur gibt es ja noch 7 Kirchengemeinden und ich bin dort in See gewesen und bereits am ersten Tag, wo ich angefangen habe, ich weiss noch, das ist am 1. November gewesen, das ist ein Samstag gewesen, da musste ich schon arbeiten und dann haben wir so einen Visionstag gehabt, wo darum gegangen ist, eben, hey, was hast du für die Zukunft vor? Das ist für mich natürlich ein sehr steiler Einstieg gewesen, aber eigentlich ein sehr guter Einstieg. Ich bin angestellt worden für die junge Erwachsenenarbeit und dann hat es so eine Sequenz gegeben, wo man sich so verteilt hat nach der Plenarzeit und wo man dann so zusammengesessen ist und in den Gruppen, wo man mit den Leuten geschafft hat, das war bei mir vor allem freiwillig gewesen, weil ich bin ausser dort der einzige Angestellte gewesen in diesem Bereich. Genau, wo man dann so miteinander geredet hat und so, was haben da für Visionen. Und ja, dann habe ich halt erzählt, hey, ich würde eigentlich gerne mit euch zusammen eine Kaffeebar aufbauen. So plus minus. Und natürlich, das sind alles so, ich sage jetzt mal, junge Leute zwischen 18 und 23. Und natürlich, ja, es sind Begeisterung. So etwas einfach mal zu hören. Genau. Ja, und so hat das angefangen. Nachher hat es seinen Lauf genommen, eben weil ich gemerkt habe, wow, da ist wirklich schon viel Potenzial rum an jungen Leuten, die sich gewöhnt sind, zum freiwillig sich engagieren, die extrem gut vernetzt sind in Winterthur. Sind alle in Winterthur aufgewachsen. Und im Nachhinein muss man sagen, Vinti hat so ein bisschen eine ideale Grösse, um so ein Projekt aufzubauen. Es ist genug gross, dass man so ein bisschen eine Resonanz oder ein Einzugsgebiet hat, oder? Also Vinti selber hat ja schon irgendwie 110, 120.000 Einwohner und dann kommt noch die ganze Abrund dazu, wo sich auch nach Winterthur orientiert, bis Frauenfeld, habe ich jetzt erfahren. Genau, und trotzdem, eigentlich, wenn man dann da ist, merkt man, wow, Vinti ist auch mega klein. Es hat dort zwei, drei Strassenzüge in der Altstadt, Neustadtgasse, plus Lagerplatz, aber that's it. Das heisst, man ist auch sehr schnell bekannt, respektive eben, man findet sich sehr schnell zurecht. Und das ist sicher jetzt für die Gastronomie entweder ein bisschen do or die, also entweder klappt es, weil wenn es positiv ist, dann spricht es sich positiv um. Wenn nicht, dann hat man auch schnell ein Problem, weil dann kommt einfach niemand mehr. Genau, ja, aber das Entscheidende ist wirklich die Gruppe von motivierten Leuten. Wir haben den 6. zusammen, haben wir uns mehrfach in verschiedenen Bars getroffen, um das Konzept zu entwickeln. Die Kaffeebar Winterthur, und das ist dann immer weitergegangen, dann hat es dann angefangen zu öffnen, wo man so die Grundpfeiler kennen und gesagt, jetzt müssen wir noch mehr Leute dazukommen, wenn wir noch mehr Leute dazu nehmen, um das Ganze konkreter machen.
Mhm. Also das sind einfach junge Leute aus der Kirchgemeinde, aus der Jugendarbeit, du hast gesagt, komm, wir machen noch eine Kaffeebar, und die haben gefunden, eine gute Idee, und dann haben wir das entwickelt.
Genau, so wirklich. Dann, so hat's angefangen. Wir haben uns natürlich schon überlegt, was ist so der Treiber für uns auch, oder? Und ich meine, das ist aktuell auch gerade wieder ein grosses Thema. Immer noch, ich sage jetzt mal nach Corona-Zeit und so, aber es ist ja vorher sehr ein grosses Thema gewesen, einfach die ganze Einsamkeit, oder, von Leuten. Also man merkt sehr viel, nicht nur ältere Personen, auch jüngere Personen, die einfach sich einsam fühlen, die irgendwo den Anschluss nicht haben. Und deshalb haben wir gefunden, es gibt eigentlich selten so einen Ort, einen öffentlichen Ort, der so ideal ist, um irgendwie eine Antwort oder eine Möglichkeit zu schaffen, wo hilft eben der Einsamkeit etwas gegenzuhalten, respektive einen Ort zu schaffen, wo man kann in Kontakt treten und eine Begegnungszone, sage ich jetzt mal, so ein bisschen, man hat immer ein bisschen vom Dorfplatz von früher geredet, oder, wo man angegangen ist, wo irgendwie verschiedene Personen sich aufgehalten haben und ohne, dass man jetzt irgendwo hätte nicht mehr Mitglied sein müssen oder zum bestimmten Ort, um eine bestimmte Zeit oder bestimmte Fähigkeiten muss mitbringen, sondern einfach ein Teil werden. Und ja, das ist so unsere Idee gewesen, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne so eine offene Gastfreundschaftskultur am Ort haben. Und das ist zum Beispiel ein Attribut, wie es hat keinen Konsumationszwang. Das haben wir bis zum heutigen Tag. Ist das ein Credo? Oder wir haben so ein Café Suspeso. Das ist so eine napolitanische, italienische Tradition. Und man sagt, ein Gast, der hat, kann wie ein Gast, der kommt, den man nicht kennt, aber der vielleicht gerade das Geld nicht hat, einen Kaffee spendieren. Und das haben wir dann so umgesetzt, dass wir bei uns in der Bar so italienische alte Lire-Münzen haben. Und die sind einfach so in einem Testlehen. Und die das wissen, sage jetzt mal so ein bisschen, die können entweder so, also die können das spenden und dann bekommen sie so eine Lire, das rein und jemand anderes kann das rausnehmen und zahlen. Sozusagen mit dem. Also, dass es wie nicht so ein bisschen, ich möchte noch gratis Kaffee. Sondern, dass man das ein bisschen so durch die Blume oder ja, eben durch das Lirenstück kann machen. Genau. Das ist so gewesen. Ja, ich glaube, das ist so sicher die Motivation, zum sehen, hey, einerseits kann man so eine Bar, sagen wir mal, rein gastronomisch, das aufbauen, das ist mega spannend gewesen, glaube ich, als Reiz. Und vor allem, glaube ich, einfach die jungen Leute, die sind ja wirklich sehr verliebt in Vinti, und verkehren auch sehr in Vinti. Und deshalb so die Vorstellung, selber eine Bar können dann aufzubauen und ein Teil davon zu sein, hat, glaube ich, so einen grossen Reiz ausgelöst, eben schlussendlich zu der höchsten Zeit, da sind wir, glaube ich, 50 Personen gewesen, die in diesem Aufbauteam dabei gewesen sind.
Und das heisst, euer Ziel ist nicht nur, dass dann Leute kommen, die sich schon kennen und dort an den Tisch sitzen und nachher wieder gehen, sondern dass auch wirklich eine Form von Begegnungen zwischen Leuten, die sich noch nicht kennt haben, können entstehen und irgendeine Gemeinschaft sich entwickelt um die Kaffeebar herum.
Genau. Das ist wirklich so. Wir haben immer so gesagt, man soll allein reinkommen und mit Freunden wieder rausgehen. Mhm. Das ist auch so die optimale Vorstellung, oder? Ich meine, Gastronomie kann auch etwas sehr Anonymes sein. Also machen wir uns nicht vor, gerade so ein bisschen in schweizerischen Verhältnis, wo man so ein bisschen zurückhaltend ist, oder? Ist das noch schnell möglich? Also ich glaube, es gibt durchaus einige Reste, wo ich sehr lang kann irgendwie reingehen und etwas trinken und wieder rausgehen. Und niemand kennt mich, niemand weiss, woher dass ich komme, was ich mache. In dem Sinne interessiert sich für das, oder? Muss ich aber auch gerade wieder relativieren, oder? Das ist im Vorfeld, hat man immer so die idealistische grosse Vorstellung. Wir machen alles anders. Wir machen alles besser. Und nachher sehr schnell landet man auf der Realität, also auf dem Boden von der Realität, rein finanziell. Wir sind ja dann eben, wir haben uns dann mit der Zeit gelöst von der Kirche, sind ein Verein geworden, genau, und sind dann schlussendlich auch für die Wirtschaftlichkeit selber verantwortlich gewesen. Wir haben nach 9 Monaten schon das erste Mal müssen schliessen, wegen Corona. Also wir haben 19 Sommer aufgemacht, nach 9 Monaten schliessen, und dann ist da die ganze Tour-Episode gekommen, schwierige Zeit. Hat sicher auch nicht einfach gemacht, aber einfach zu merken, ja, mehr Zeit haben für die Leute, oder? Also die Begegnungen, das kostet alles. Das muss alles irgendjemand zahlen. Klar haben wir am Anfang auch noch mit Freiwilligen geschafft und die Freiwilligen vorgesehen, aber gleich haben wir gemerkt, bei Öffnungszeiten von irgendwie 15 Stunden am Tag oder 17 Stunden am Tag, ist der Anspruch irgendwie, dass man dauernd irgendwo mit den Gästen in Kontakt ist und Leute in Verbindung bringt zueinander, auch ein bisschen illusorisch. Genau. Und trotzdem, also ich würde sagen, das ist immer noch das Thema. Nach wie vor ist das für uns sehr wichtig, dass wir eine gute, freundliche Gastfreundschaftskultur haben, als auch probieren, eben die Gäste untereinander in Verbindung zu bringen. Das kann zum Beispiel sein, ganz konkret, ich weiss, Kontakt zu einem Opernsänger, der sitzt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es, ist ein Musiklehrer, vom Konzi, und die kennen das nicht, und wir haben die zusammen an den Tisch gebracht. Wir haben gemerkt, das ist vielleicht noch spannend, oder? Das ist gerade so in dieser, Nach-Corona, oder in dieser Corona-Zeit gewesen, und die haben sich dann lange Zeit nachdem auch ohne uns da wieder Bar getroffen, oder wenn sie sich gesehen haben in der Bar, sind sie zueinander angesessen. Genau. Das ist so ein Beispiel, was passiert ist.
Mhm. Und ich finde auch etwas, also ich bin ja schon auch immer mal wieder im Hecht, und ich finde, man spürt das auch in dieser Atmosphäre. Zum Beispiel finde ich spannend, dass Tische sind ja relativ gross, also es sind relativ viele Sitzplätze an einem Tisch, und ich kenne das sonst nicht so aus Kaffees, dass es sehr normal ist, dass du einfach zu anderen Leuten am Tisch sitzt. Wenn es halt vielleicht sonst gerade nicht mehr Platz hat, dann hast du mehrere Gruppen an einem Tisch oder mehrere Einzelpersonen an einem Tisch. Und das gibt einfach gerade schon ein anderes Gefühl. Es ist wie einfach normal, dass man miteinander auch ein bisschen ins Gespräch kommen kann. So.
Genau. Ja, das ist wirklich so ein Ausdruck davor. Ich glaube, so durch das, dass wir auch sehr viele Studenten haben, die hier arbeiten, gibt es auch so eine lockere Atmosphäre. Oder? Weil die haben sehr viel Freunde und so, die selber da ankommen und sind wie auch ein Teil, also, und sind oftmals, wenn sie nicht am Arbeiten sind, sind selber Gäste. Und ich glaube, durch das gibt es so eine sehr offene, familiäre Atmosphäre. Und die, am Ende habe ich das Gefühl, die Leute, die dann kommen, die vielleicht auch neu sind, die lassen sich von dem ein bisschen anstecken. Mhm. Also, das Gleiche, wie wenn ich in ein ganz schickes Restaurant gehe, wo alles so nobel ist und so, dann fange ich mich ja auch gerade sofort so ein bisschen verkrampft davon zu verhalten, was darf ich jetzt machen und was nicht und so. Und so ist es vielleicht gerade auf die andere Seite bei uns ähnlich, oder? Man passt sich dann auch ein bisschen an die Kultur, oder? Als Gastgeber ist man auch verantwortlich, die Kultur, die man schafft, genau. Und weil wir nicht ganz zufrieden gewesen sind, einfach jetzt das so zu laufen lassen, haben wir jetzt letztes Jahr noch etwas Neues angefangen. Und zwar heisst es Projekt Tisch 1. Und zwar machen wir es so, dass wir immer sagen, am Freitag am Morgen vom 9 bis um 11 sind eine Kollegin und ich an dem Tisch 1, zum zusammen Kaffee trinken und plaudern, Projekt schmieden, austauschen, whatever. Genau. Zum eigentlich, ich sage jetzt mal, dem sehr offenen und so, hey, kommen, sitzen da und reden miteinander, auch noch ein bisschen Struktur zu verleihen. Oder vielleicht, wenn ich jetzt so durch die Bahn laufe, mal mit dem und mit der rede, dann merkt man so ein bisschen, sie sind ja nicht wegen mir da oder sind jetzt nicht da, zum mit mir reden. Und ich nehme mir auch mal die Freiheit, dann zum mit jemandem fünf, oder wenn ich merke, wir sind gut im Flow, haben wir 10 Minuten mit jemandem reden. Aber gleich, es ist dann so, ich stehe ja dann meistens und Gäste sitzen, oder? Schon nur das ist dann so ein bisschen, und gerade ansitzen, mache ich vielleicht mal, wenn ich jemanden besser kenne und so, das gibt's auch. Aber es ist gleich, es ist so ein bisschen, vielleicht dann noch relativ begrenzt, oder? Und ich glaube, die Möglichkeit, zum wirklich sagen, hey, wir sind einfach 2 Stunden dort, gibt einfach nochmal ganz tiefere, oder mit tiefere Gespräche, mehr Tiefgang, respektive mehr Möglichkeiten, auch mal bei einem Thema dran zu bleiben. Das haben wir jetzt, das machen wir seit, glaub, November. Und das ist mega spannend. Wir haben es gerade heute Morgen wieder gehabt. Wie hat zwei, drei Personen gesagt, das ist so eine lässige Idee, dass ihr das macht. Das ist super. Das ist genau für mich gut vom Tagesablauf und genau.
Mega cool. So das ganze Thema mit, eben, ihr habt jetzt eine Gemeinschaft gebildet durch die Kaffeebar und Gemeinschaften bilden. Ich glaube, das ist ja eigentlich ein Kernthema, wo in der Gemeinsarbeit die ganze Zeit eigentlich das Ziel ist, dass man irgendwie Gemeinschaften aufbauen können. Darum nimmt es mich jetzt wunder, einfach ein bisschen von dir auch zu lernen, wie ihr das gemacht habt. Und eine Frage von mir wäre, was würdest du sagen, was braucht es für Fähigkeiten, wenn man eine Gemeinschaft aufbauen will?
Ja, ich merke selber, ich bin selber noch mega am Lernen bei diesem Thema. Ich komme immer wieder zu neuen Erkenntnissen. Am einfachsten habe ich es jetzt bisher so erlebt, wenn man irgendwo eine Basis von Personen hat, ein Netzwerk, ein paar Freunde, wo man schon gut kennt oder wo einem vertraut oder wo sich gegenseitig vertraut. Und wenn man dort rein mit einer guten Idee kommt, dann glaube ich, ist das so eine ideale Basis. Und die Personen nachher positiv reagieren und sagen, wow, mega, mega lässige Idee, oder, da wäre ich im Fall auch dabei. Ich glaube, das ist so eigentlich der beste Fall, zum so eben Community-Arbeit oder ein Team aufbauen, Innovation zu erproben. Und ja, das ist jetzt in dem Fall von einer Kaffeebar jetzt auch nicht irgendwie die sensationelle Innovation in sich selber, aber vielleicht in dem Kontext eben schon, oder? Dass ich als kirchlicher Mitarbeiter mit Freiwilligen zusammen in der Altstadt einen professionellen Betrieb will aufbauen. Das ist vielleicht dann gleich in der Zusammensetzung so ein bisschen etwas, wo nicht jeden Tag oder wo man nicht so viele Chancen zu hat, oder? Also, ich würde wirklich sagen, der Hauptpunkt ist eine zündende Idee und von Anfang an davon angewiesen sein, dass alle mit anpacken. Ich glaube, das ist das aufeinander angewiesen sein. Und die andere Erfahrung, die ich auch gemacht habe oder immer wieder mache, ist, man hat eigentlich schon ein bestehendes, also wie, man hat selber eine Idee und man hat schon die ganze Infrastruktur, es ist schon alles da und jetzt braucht man eigentlich einfach noch Mitstreiter oder Leute, die teilnehmen. Sie könnte sich zwar schon beteiligen und so, aber man muss extrem sie eigentlich über Informationen oder so muss man sie gewinnen für etwas, oder? Das wäre so die andere Seite, wo ich denke, vor allem als Angestellter manchmal so die Herausforderung ist, man muss auch Leistung bringen, oder? Man muss Zahlen bringen, es muss etwas funktionieren. Man verkrampft sich dann vielleicht auch so ein bisschen, probiert das aus. Ist so stark eigentlich immer in dieser Aufrufmentalität, man ladet ein, oder die dann in der Einladungsmentalität, hey, kommt, hey, wer hilft mit, oder? Man kennt man alle und ist wahrscheinlich auch natürlich, oder? Und für gewisse Arbeit ist es auch legitim, also wir machen einmal im Jahr zum Beispiel ein Kerzenziehen oder einen Kleidertausch oder so. Und dort braucht man einfach Schichten, dort hat man vielleicht jetzt auch nicht so viel Arbeit, wo man im Vorfeld muss miteinander vorbereiten, und das kann man schon machen. Aber ich glaube, wenn es wirklich wir schaffen zusammen etwas Neues, dann glaube ich, ist es mega wichtig, um einfach die Leute von Anfang an dabei zu haben und die Arbeiten verteilen. auf die verschiedenen Personen.
Mhm. Ich finde, wow, da ist irgendwie mega viel Verschiedenes drin. Also das eine, was ich jetzt spannend finde an dem, ist, dass es, also so wie ich sonst zum Beispiel Jugendarbeit wahrnehme, also du hast ja gesagt, es ist eigentlich mit jungen Erwachsenen entstanden. In der Kirche ist ja häufig so, dass man wie mal bei der Krumpf, Nachkrumpf ansetzt. Und das ist ja überhaupt nicht gegeben, dass das ein Freundeskreis ist. Also man probiert ja häufig so ein bisschen den Krümpfis nachzunehmen. Und ich finde das jetzt spannend, wo du beschreibst, weil ich habe das Gefühl, das muss, also es gibt gerade einen anderen Blick, weil man dann weniger muss überlegen, welche einzelnen Leute jetzt aus dieser Krumpfgruppe hätten vielleicht noch Interesse an Kirche und Glauben und könnte man mitnehmen, sondern eher, wo hat schon Freundesgruppen, vielleicht dann auch zwischen die Jahrgänge oder über Jahrgänge raus oder so. Und mehr mit dem Freundesgruppenblick eigentlich auch arbeiten.
Ja, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr einladend. Also, eben für mich ist immer das beste Beispiel eigentlich in der heutigen Zeit, ist für mich der Zefi, oder? Wie die das schaffen. Also ich weiss jetzt einfach aus dem Kreis 10, wo ich bin, in Zürich, und die haben jeden Samstag, bieten die für Kinder so ein Programm an. Und dann machen sie noch zwei, das Fila, sie machen noch ein Sommerlager, mit Vorbereitungswoche, mhm. Und für jeden Samstag haben sie noch einen Höck. Also extrem hohes Engagement von Jungen, also die sind so zwischen 16 und 25, oder? In dem Alter, und man könnte sagen, ja, am Samstag könnte ich auch irgendwo eben in einer Wage arbeiten und Geld verdienen, oder so, dass ich dann von daheim ausziehen und in einer Wege wohnen oder so. Auf jeden Fall einfach so ein hohes Commitment. Aber ich glaube, das ist genau das, was du jetzt nochmal so bestätigt hast. Ich glaube, die haben einfach auch eine gute Zeit miteinander. Mhm. Also erstens haben sie die Erfahrung gemacht selber. Ich bin selber mal Kind gewesen, also im allergrößten Fall, und habe das Programm miterlebt, oder? Und nachher wachsen sie zusammen eigentlich zum Leiter, als Leiterteam. Und ich nehme jetzt an, die Höck, das ist wahrscheinlich viel auch mega lässig, einfach zum Zusammensein und das Programm vorbereiten, oder? Und ich glaube, das ist einfach auch sehr, sehr natürlich, wenn so etwas so entsteht.
Ja. Jetzt müssen wir vielleicht einmal noch die Frage stellen, wo ich annehme, dass du schon 100-mal gehört hast. Was hat das alles jetzt irgendwie mit Kirche zu tun?
Genau. Genau. Gar nichts und alles. Genau. Ja, also, ich will es ganz deutlich machen. Wir sind keine Kirche. Wir sind zwar aus den Kirchen aus entstanden, das ist so, wir haben die Wurzeln. Und ich glaube, das ist ja sehr wichtig für die Art und Weise, wie wir das, die ganze Idee aufgebaut haben, umgesetzt haben. Ich habe vorher schon ein paar Sachen erzählt, oder, von unseren Grundsätzen, von den Ideen, dass es eben nicht eine Gastwirtschaft ist, also wo man denkt, können wir ein bisschen Geld mitverdienen und so, sondern wirklich, dass es Gastfreundschaft ist, oder, und ich glaube, dass Freundschaft, oder, weil man sagt, Gaststube, das ist es, das impliziert ja eigentlich schon, Stuben ist ja bei sich daheim, oder? Also man lädt die Leute zu sich heim ein bisschen, oder? Und das ist ja, hat ja dann sofort auch etwas Familiäres und alles. Genau. Und, ja. Ich glaube, das ist extrem ein wichtiger Aspekt, oder? Dass ich für mich merke, das, wo wir da machen, hat ganz viel mit einem guten Zusammenleben, guten Gemeinschaft, mit Gesundheit, mit Vorbildcharakter zu tun. Und ich glaube, das ist für uns schlussendlich sehr wichtig, dass wir sagen, ich glaube, es hat sehr viel Platz, oder? Aber unser Selbstverständnis oder mein Selbstverständnis, wie wir das machen, würde ich sagen, ist christlich geprägt. So würde ich dem, glaube ich, Ausdruck geben. Aber das muss längst nicht für alle gelten, die sich jetzt da irgendwo beteiligen oder mitmachen. Aber das ist ja gerade das Schöne daran, dass jeder vielleicht etwas anderes oder eine andere Motivation oder eine andere Stärke in diesem Projekt sieht, warum dass er sich jetzt da freiwillig beteiligt, warum will er da arbeiten und sich mit dem Ort identifiziert. Und ja, vielleicht kann ich das eben noch anhängen, das ist eigentlich so genau der Gedanke, den ich kann. Oder ich rede nicht so gerne vom Unterschied. Ich merke gerade, ich stocke gerade wieder, weil ich so oder, man redet ja oft so jetzt von diesen verschiedenen Projekten, wo da wirklich kirchliche Sachen sind, in der Gastronomie, die Diözesen, die Kaffees, die da im Stall sind, oder, wo man immer von dem Mehrwert redet. Oder? Mhm. Und ich bin jetzt sehr zurückhaltend. Nur weil etwas jetzt von einer Kirche mitorganisiert oder mitgeleitet wird, dass es per se schon Mehrwert ist, bin ich, also muss nicht so sein, respektive ich glaube eben, wenn man so ein Projekt macht, kann man auch sehr viel von anderen Gastfreundschaftsorten lernen, respektive es gibt viele Orte, wo ich sehr vorbildlich finde oder wo ich wirklich sehr einladend finde oder wo das auch ermöglicht, was mir da jetzt zum Beispiel im Hecht ermöglicht, ohne dass sie sagen, jetzt, wir haben so einen non-christlichen Bezug dahinter oder machen das von einer Kirche aus. Oder? Trotzdem, ich glaube, was jetzt bei uns sicher speziell ist, dass wir mit dieser Offenheit, dass sehr viele verschiedene Sachen nebeneinander Platz haben, oder? Also, eben, das ist, wir haben eine Gruppe, die führt dreimal in der Woche bei uns so, Stundengebet. Das ist so eine halbe Stunde, ein Mix zwischen, so gregorianischen, Gebet und nachher noch diese Lieder singen. Also, es findet jetzt nicht gerade in der Bar statt, aber im Hinterhof aus dort, mit so einem schönen Weinkeller, dort findet das statt. Und ich sage jetzt mal, zur gleichen Zeit oder ein bisschen später, gibt es ein Referat von der Anna Rosenwasser. Also, dann haben wir von Kleidtausch eben über Aktmalen, wir haben Lesungen. Genau, das zeigt so die Breite, glaube ich, von dem, was möglich ist, was stattfindet. Und genau, das ist für uns, respektive eben der Tisch 1, oder? Ist jetzt auch etwas, was man sagen, wo extrem spannend ist, die Reaktionen von den Leuten, die fragen, warum das wir das machen, was Motivation ist und wo dann sehr spannende Gespräche daraus entstehen. Mhm.
Und ich glaube, einfach so aus einer Sicht von, eben, ich arbeite in der Stadtkirche gerade ein paar Meter nebendran und ich habe das Gefühl, wir profitieren auch mega fest von der Arbeit vom Hecht, weil es einfach es ist auch ein Identifikationsort, wo die Leute gerne hingehen. Und wenn du sagst, ah, treffen wir uns doch für eine Sitzung im Hecht, dann ist das irgendwie, also es gibt gerade schon eine andere Stimmung. Und auch einfach, man merkt, es gibt, also ja, ich weiß gar nicht so genau, wie ich es so beschreibe, einfach so, es ist so ein Identifikationsort, wo anders ist, als wenn du eben irgendwie ins Kirchengemeindehaus gehst oder so.
Ja.
Und einfach auch, weil man weiss, da trifft man auch immer mal wieder ein bisschen Leute von diesen verschiedenen Kreisen, wo man vielleicht auch sonst schon unterwegs ist mit denen.
Schön, ja. wenn das so ist, ja. Ja, also schlussendlich, also weißt du, oder ich will wirklich sagen, es ist die Begrifflichkeiten, eben, wir haben sie vorher gehört, du hast ja gefragt, wegen dem Titel und so, Kirchen und so. Ich glaube einfach, dass wir so viel Begriff haben, gerade jetzt als Kirchen oder so, wo sehr besetzt sind. Respektive, wo Leute das Verständnis haben, wo ich glaube, wo unterdessen so ist, dass man es entweder, dass einem nicht sehr viel bringt, also wo, oder wo nicht verstanden wird, unverständlich ist, oder dann auch einfach ein Image hat, wo vielleicht nicht nur das Beste ist. Und deshalb ringe ich ein bisschen darum, die Begriffe nicht zu verwenden, die Attribute irgendwo zu ersetzen, oder für mich würde ich jetzt mehr sagen, wie schaffen wir das so, Reich Gottes Perspektive reinzubringen? Die vielen starken Werte oder die Kraft, wo im Glauben innen ist, wo mein Glauben ausmacht, dass die irgendwo sich kann zeigen und kann ein Klima ausmachen, Begegnungen ausmachen. Ja, Wohlfühlatmosphäre, zu, eben zur Gesundheit beitragen, zur Versöhnung beitragen. Das, ja, das ist sehr wichtig.
Mhm. Ja. Jetzt, ich habe ja eben nicht einen direkten kirchlichen Link heute. Du hast vorher geredet davon, dass Kirchgemeinden und so auch in Gastronomie investieren. Würdest du sagen, das müsste man verstärken, jetzt aus Sicht von einer Kirchgemeinde? Müsste jede Kirchgemeinde eine Kaffeebar aufmachen?
Klar. Nein, ich würde sie eben raten. Nein, nein. Nein, auf jeden Fall. Oder vor 100 Jahren hat man ja plötzlich gemerkt, eine Kirche allein lenkt nicht. Wir brauchen noch Kirchengemeindehäuser.
Ja, genau.
Und dann hat man angefangen, neben jeder Kirche, oder ich glaube neben, zum Teil neben der meistens ein Weg, hat man angefangen, Kirchengemeinden aufzubauen. Man merkt, ja, es gibt noch mehr als nur eben erstens Gottesdienst, aber man braucht auch Versammlungsräume, man braucht Küche, wo man zusammen essen kann und so weiter und so fort. Oder? Und ich glaube einfach, wir haben jetzt noch alle überdimensionierten Kirchengemeindehäuser mit riesen Foyer und so. Aber wenn man dort reingeht, es erwartet einen niemand, oder? Und es ist jetzt auch in den seltensten Fällen so, dass es schon oder so gebaut worden ist, dass es mega einladend ist, oder? Und ich glaube, heute ist das auch einfach, das ist das, was die Leute nachfragen, wo einladend ist, dass man einen Ort hat, wo man zusammen hinsitzen kann, Kaffee trinken, sich verwöhnen lassen, wo die Einrichtung einem ein gutes Gefühl vermittelt, oder? Und dass auch Personen im Raum inne sind, oder? Und deshalb wäre für mich jetzt wirklich das mit der, jede Kirchengemeinde soll auch Kaffee haben, wäre für mich wie ein Stück weit Weiterentwicklung vom Kirchengemeindehaus, oder? Ob das sinnvollerweise immer in dem Kirchengemeindehaus muss sein, wo es recht schwierig ist, um das zum Teil umzusetzen oder einfach, ja, genau, muss man schauen, aber ja, ich würde wirklich sagen, es ist wichtig.
Jetzt, etwas, was mir bei unserem Vorgespräch aufgefallen ist, ist, dass du dort immer wieder das Stichwort ergebnisoffen gebraucht hast. Und es würde mich noch ein bisschen interessieren, nämlich über das zu schwätzen. Also du hast dort auch davon geschwätzt, eben in diesen Begegnungen, die entstehen, ist dir die Ergebnisoffenheit wichtig? Auch als Form von Gastfreundschaft, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du zu dem Wort ergebnisoffen noch etwas sagen?
Ja, eben, ich glaube, das ist für uns wie nicht so ein grosses Thema, weil wir in dem Sinn eben jetzt nicht von einer Institution herkommen, also wenn jetzt ihr oder andere von einer Kirche. Und trotzdem, weil wir ja eben auch so ein bisschen wie die historische Geschichte haben und eben verknüpft mit dieser Frage, ja, was ist denn für euch Kirche? Ist das für uns wichtig, dass wir sagen, wir sind als Kaffeebar angeschrieben und wir sind eine Kaffeebar und that's it. Oder? Im Gespräch hinein, aber eben, will man sagen, wir haben gleich den soziale Aspekt, wir wollen mit den Leuten unterwegs sein, wir wollen für die Leute da sein, oder manchmal vielleicht auch die Leute sind für uns da, gibt's auch. Man sagt, dort ist für mich wichtig, oder auch was für ein Programm das stattfindet oder nicht, oder? Ist für mich das Ergebnis offene oder in diesen Kontakt wichtig. Es ist so, dass ich das auf Augenhöhe sehe, die Begegnungen, oder? Also ich habe keine Hidden Agenda, ich habe keine irgendwie weitere Absicht, nur weil ich jetzt mich vielleicht aus christlicher Motivation oder Überzeugung so ein Projekt organisiere und leite. Genau, und ich glaube, das ist jetzt für mich deshalb nochmal, weil wir in der Gastronomie drin sind, und gleich die Leute wissen, ah, Kirche unterstützt euch, das Ganze ist wieder Kirche entstanden, es hat zum Teil eben, ich bin Sozialdiakon, und sagen, ja, was heisst das jetzt, oder? Und dass es für mich wichtig ist, eben, man kann mit mir über alles reden, ich bin wirklich interessiert an so vielen Themen, und das ist auch Platz für das, oder? Aber es soll wirklich in dem Sinn ergebnisoffen sein, dass ich nicht mit einer Agenda da in der Mission voran. Genau, ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was du jetzt meinst mit ergebnisoffen vom auf dem kulturellen Aspekt, oder?
Ja, ich habe das Gefühl, es gibt dir oder euch wahrscheinlich einfach noch mal ein neue, also eine andere Freiheit oder vielleicht auch ein anderes Vertrauen, das einem auch entgegengebracht wird, weil man nicht Angst hat, dass man jetzt gerade in irgendetwas eingezogen wird, wenn man da sich ein bisschen öffnet.
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas, wo, also ja,
ja,
es ist nicht gesagt, dass man das als kirchliche Person dann immer hat,
ja,
das, aber es ist einfach ja umgekehrt wahrscheinlich, ja, sind einfach mehr Vorbehalte da.
So. Ja, ja. Ich würde sogar noch ein einen Schritt weiter gehen. Als Kirche, also es ist immer noch stark, finde ich, so, oder die Gefahr ist da, dass man so ein bisschen von wer ist dabei, wer ist nicht dabei. Bist du von der Kirche, Kirche nahe, Kirche fern, drinnen, draussen. Ich merke selber, ich will das wirklich ablegen. Also das ist für mich wirklich, es gibt für mich nicht der qualitative Unterschied oder ja, irgendwie, dass ich Leute kategorisiere. Sondern schlussendlich will ich einfach mit Leuten unterwegs sein und will wissen, auch was sie glauben, oder? Auch was sie antreibt, was sie stärkt, was sie wollen. Und ich habe immer noch das Gefühl, wir sind noch stark in Kategorien verhaftet. Und das wiederum macht's, ja, finde ich, macht es viel schwieriger, irgendwo Ergebnisse offen zu sein. Oder?
Mhm.
Sondern einfach den Weg mit Personen gehen und das ja, ich glaube eher, dass ein Hinderungsgrund ist, dass wir uns so stark über Institutionen oder über so starke, wie soll man sagen, Bekenntnisse oder so Ausdrücke definiert. Also auch, oder auch die Sprache oder so.
Jetzt, wir machen einen Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Du führst einen Gastronomiebetrieb. Gleich, wir haben es davon gehabt, dass wahrscheinlich Gastlichkeit oder Gastgeber sein ein wichtiges Ding ist. Ein wichtiges Thema ist, was kann sonst die Kirchgemeinde mit Ambitionen von dir und von eurem Projekt lehren?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man sich überlegt, was für einen Stellenwert das Gastronomie soll haben. Und dort würde ich wirklich sagen, wenn man sich entscheidet, dass man Gastronomie machen möchte, dann würde ich sagen, dann würde ich einen professionellen Weg einschlagen.
Hm.
Oder? Also, rein von der Qualität her, würde ich sagen, würde ich wirklich, dass es so machen, dass es hochwertig ist. Mit hochwertigen Produkten arbeiten und das an einem Ort machen, wo zentral ist. Also irgendwo, ja, in der Altstadt oder irgendwo im Kern. Vielleicht gibt es eben auch einen Ort außerhalb von der Kirche, also Kirchengemeindehaus, wo idealer ist. Und dass man sich getraut, also dass man nicht einfach immer in diesen vier Wänden, wo man drinnen ist, stehen bleibt, sondern dass man sich getraut, auch neue Orte zu bespielen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in dem Sinne. Und Gastfreundschaftskultur ist eine grosse Herausforderung. Eben, wenn man das im professionellen Bereich macht, dass man Leute hat, die Erfahrung mitbringen, die das so machen können und trotzdem, ja, den Zugang, die Offenheit haben, wirklich auf Leute zugehen.
Mhm.
Ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung. Aber auch das, ich glaube, das lohnt sich, um dort zu investieren. Ich glaube, es gibt Beispiele, die das so machen, die wirklich sagen, wir haben die Kombination zwischen Angestellten und Freiwilligen, oder? Wahrscheinlich muss man sich klar werden, was für ein Konzept das man will, oder? Es gibt wirklich die Konzepte, die einfach sagen, ja, wir haben einfach noch etwas, wo man sich verpflegen kann, wo irgendwelche Freiwilligen das machen, wo, sagen wir mal, den Kaffee aus einem Espresso-Automat rauslöhnt und nachher noch ein paar Chips und Biberli anziehen, oder? Und das würde ich aber nicht Gastronomie nennen. Sondern das ist halt dann auch einfach, man muss sich halt auch ein bisschen verpflegen und so, und dann macht man das so, und dann macht man das, kann man das so auch gut mit Freiwilligen machen, oder? Aber ich glaube einfach, man wird dann, wenn man schöne Räume hat, vielleicht noch einen schönen Park rundum oder so, glaube ich, kann das sehr erfolgreich sein, oder? Aber man spricht dann halt einfach eine gewisse Art von Personen an, oder? Und das andere ist wirklich, dass man sagt, man hätte mehr, und dann würde ich dann vielleicht sogar eine Art Kirchenkaffee sagen, dass man sagt, das ist klar, es ist bei der Kirche, und man macht dort irgendwo eine professionelle Gastronomie, aber in Zusammenarbeit mit Freiwilligen, dass man Freiwillige einsetzt. Das wären natürlich auch zwei Optionen, die man gut könnte machen.
Mhm. Sehr gut.
Sehr cool. Dann wären wir jetzt schon bei unserer letzten Frage angekommen. Und zwar würden wir von dir noch gerne wissen, Simon, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Also die grösste Hoffnung gibt mir eigentlich meine persönliche Erlebnis. Dass ich merke, dort, wo ich mich einfach selber den christlichen Wort aussetze, dass die extreme Kraft haben. Mhm. Und dass die irgendwo, eben egal, wenn das schon ewig her ist, oder die Erfahrungen, andere Menschen, die Erfahrungen schon vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden gemacht haben, dass das irgendwo eine Konstanz hat. Und dass ich merke, dass die heute noch irgendwo merke, sie machen einen Unterschied, oder sie geben auch einfach eine Hoffnung für sich. Und ich glaube einfach, dass das einfach ganz, ganz viele Menschen irgendwo erfahren haben und dass die Kirche auch so gross geworden ist. Und durch das gibt es die Kirche auch seit 2000 Jahren. Ich meine, welche Institution gibt es schon? Welche Firma gibt es schon 2000 Jahre? Das sind nicht so viele. Und deshalb glaube ich eben, es muss irgendetwas dran sein. Und ich glaube, das finde ich die grosse Stärke, dass es Sachen sind, die außerhalb von uns sind. Das sind nicht die, warum das so lange geht, warum dass sich so viele Menschen immer noch trotz dieser abnehmenden Zahl mit dem identifizieren, ist durch die Erfahrung, die einfach vieles sprengt, oder? Vieles unerklärlich ist, vieles auch schwierig ist, zum einordnen. Die Worte sind nicht einfach. Aber sie haben so einen Gehalt, sie sind so stark in ihrem Ausdruck. Und machen etwas mit einem. Und ich glaube, das gibt mir eine grosse Hoffnung. Und noch grösser wäre meine Hoffnung, wenn wir uns als Kirche mehr könnten irgendwo zurücknehmen. Mhm. Also, loslassen ist für mich ein grosses Thema. Ich finde einfach, wir haben vieles vereinnahmt, wir besitzen ganz viel, meinen es gut, aber bewirken ein bisschen das Gegenteil. Also, ich glaube wirklich, eben, das ist das von denen, sondern sagen, wir müssen wirklich loslassen ich kann es nicht besser sagen, als so, wie es halt einfach, der Bonhoeffer gesagt hat, oder, das religionslose Christentum. Also, ich glaube, wir müssen wirklich unsere Religiosität, wo wir so dran hängen und uns definieren, und eben festmachen, was ist jetzt christlich und was nicht, die müssen wir loslassen und selber wieder zu Entdecker werden. Mit anderen Leuten zusammen. Ich glaube, das haben wir ein bisschen, das merkt man vielleicht gar nicht, aber wir sind so stark in einem System und auch in einer Kultur inne, dass ich glaube, die grösste Hoffnung wäre für mich, dass wir uns können lösen von dem. Toni, wir haben gemerkt, ich kann es ein bisschen bogen, gell? Ich kann nur meine Kritik anbringen.
Nur Hoffnung wäre ein bisschen zu platt.
Genau. Ja, aber ich möchte nochmal eben wirklich sagen, meine Hoffnung ist deshalb so gross, weil ich es selber einfach persönlich mache. Es hat so eine Stärke, so eine Kraft. Und vor allem, wenn ich es für mich selber einfach ausübe und ganz dezent auch im Teilen mit anderen. Ja.
Sehr gut.
Mega schön.
Dankeschön vielmals, Simon Obrisch. Dankeschön, dass du mit uns geredet hast.
Danke euch für das Gespräch.
Wir sind wieder zurück im Studio. Lukas, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch mit dem Simon?
Also sind eine Art zwei Sachen. Das eine hat mich sehr beeindruckt, wo noch das, was er erzählt hat, über so ein bisschen das Absichtslose. Mhm. Ist natürlich für mich als Pfarrer ein bisschen eine Herausforderung, weil ich bin ja angestellt für die Absicht, mhm, wenn man es mal in diesen Begriff ausdrücken, oder? Ich bin angestellt für die Absicht und er redet von absichtslos. Und gleich denke ich, in dieser Spannung ist wahrscheinlich etwas zu holen, auch für mich als Pfarrer. Bin ich immer mit Absicht unterwegs oder geht es auch manchmal darum, einfach absichtslos mit Leuten da zu sein? Hat das Ganze dann auch in den Gedanken vom Reich von Gott gesetzt, was Beziehungen schafft, gegen die Einsamkeit und so weiter. Also das habe ich einen Gedanken gefunden, wo ich glaube noch ein bisschen muss nachdenken, wie viel mit Absicht zu holen ist und ob ein bisschen mehr Absichtslosigkeit gut wäre. Das Zweite, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass er quasi gesagt hat, eine Kirchgemeinde sollte sich überlegen, machen wir jetzt einen Kirchenkaffee oder machen wir einen Gastronomiebetrieb? Mhm. Und er hat ja nichts gesagt gegen einen Kirchenkaffee mit Biberli und Chips, oder? Aber es ist dann ein Kirchenkaffee, der wie eine Art dann auch okay ist, weil man trifft sich ja nach dem Gottesdienst zum Beispiel und dann geht auch die Bibel in Ordnung, während dann, wenn du Gastronomiebetrieb machst und dann einfach einen Vollautomat hast oder, und dann ein bisschen Bibel, dann, wobei es gibt ja so Gastronomiebetriebe, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Dort, dass sich die Kirchgemeinde dort überlegt, wie viel wollen wir auch investieren und wenn sie mehr wollen machen quasi als Kirchenkaffee, sind sie gut beraten, mit Profis zusammenarbeiten.
Mhm. Ja.
Was hast du mitgenommen?
Ich habe etwas sehr spannend gefunden, wobei mir eigentlich eine Nebenbemerkung war, wo er gesagt hat, er ist mit einer sehr klaren Vision reingegangen in das Ganze. Also er hat die Idee schon eigentlich mitgebracht, wo er dort auf See gegangen ist, dass er eigentlich gerne wie so ein Kaffeebar gründen. Und nachher hat das aber mega geöffnet, also die Verantwortung abgegeben an verschiedene Leute mit einbezogen in die Entwicklung von dem Ganzen. Und das ist etwas, was für mich häufig zuerst mal wie ein Widerspruch tönt, so dass eine klare Vision haben oder schon eine Idee auch haben und sagen, das machen wir jetzt. Aber dann auch partizipativ arbeiten. Und ich finde, er bringt das mega gut zusammen, sodass man merkt, dass es ist dann auch das, was zieht. Also die Idee bringt die Leute auch zusammen und motiviert sie.
Ja. Also gut. Dann ist das jetzt also gewesen. Staffel 9, Episode 6 von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.